Cheers. Cheers.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und hör mal, es ist ja immer Luft nach oben.
Immer.
Und deshalb haben wir ein paar Feedback-Fragen für euch vorbereitet.
Wir wollen Cheers einfach noch toller machen. Und deshalb bitten wir euch, nehmt an unserer Umfrage teil. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit in ganz, ganz viel Weinwissen. Uns interessiert zum Beispiel...
Welche Themen mögt ihr am meisten? Wollt ihr mehr Gäste bei uns im Podcast haben? Und was können wir sonst noch optimieren?
Ja, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. 3 AirPods Pro warten auf euch. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Und die Teilnahmebedingungen, die gibt's auf unserer Website.
Ja, ich würde da ja auch gerne dran
teilnehmen. Nein. Jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Cheers.
Cheers.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Sag mal, wenn man nicht nur erfolgreiche Weinexpertin ist, sondern auch Wein-Influencerin, guckt man
Content-Kreatorin, wenn ich bitten darf.
Guckt man dann jeden Tag auf die Followerzahlen? Jeden Tag?
Na, ich glaube, unterbewusst wahrscheinlich ja. Ich meine, es ist ja auch mein Business so, ne? Also natürlich gucke ich, was auf meinem Kanal abgeht, mache Community Management, gucke halt, was irgendwie gerade passiert ist, haben sich da Views verändert. Und ja klar, man guckt natürlich auch auf die Community im Ganzen, ja. Wie ist sie gewachsen? Warum ist sie gewachsen? Ist irgendwas passiert? Sind irgendwie gerade 10.000 Leute weg? Keine Ahnung, kann ja auch passieren.
10.000 also, wäre schon ganz gebrach, ja.
Das ist ja schon echt heftig, ja.
Ich gucke ganz viel bei unseren Zahlen vom ja. Cheers Channel, weil Cheers. Ich freue mich wirklich tierisch, wenn es mehr werden
ja.
und es werden immer mehr, dank euch. Also wenn ihr Cheers mögt als Podcast, gerne weiterempfehlen, ne?
Mhm.
Überall da, wo es Podcasts gibt, immer wieder montags, aber
wieder
auch
Montag?
Natürlich bei Instagram. Da
ja.
gibt es noch eine Menge mehr Content, wie Lou eben gesagt hat, weil sie ist Content Creatorin und da gibt es coole Videos, Tipps. Und bei Spotify habe ich einen Kommentar gelesen von Kerstin aus der Cheers Community, die schreibt, ich bin baff, du hast dich an mich erinnert, damit meint sie dich, die DIP-WZ-Studentin aus Hobbygründen. War toll, dich kennenzulernen. Und jetzt kommt Grüße an Jonas.
Ja.
Dankeschön.
Mainzer Weinbörse haben wir uns kennengelernt.
Ach was.
Da habe ich doch in der Folge erzählt, ne? Dass sie das aus Hobbygründen macht und die war total strukturiert unterwegs und finde es immer toll, wenn ich die Leute auch kennenlerne, weil man selber... Also man redet zwar in die Kamera, aber man weiß ja überhaupt nicht, wer sich das alles anguckt. Und ich hatte das auf der Summa auch. Da kamen auch ein paar Mädels und also Summa ist eine Weinmesse in Südtirol. Die kamen auch und es ist immer ganz nett, mit denen man sprechen kann und sich einfach austauscht, warum sie den Ausbildungsweg gegangen sind und. Und sie macht das genau hobbymäßig. WSET macht jetzt ihr Level 4, soweit ich mich erinnere, ja.
Das ist total toll, wenn ihr schreibt oder uns kontaktet, auch über Instagram. Aber einen Kommentar fand ich neulich auch ein bisschen so, wusste ich nicht, da stand so...
Wusste ich nicht. Ja, ich denke mir ganz oft bei meinem Kanal,
Jonas,
weiß ich jetzt auch nicht.
Jonas habe ich mir ganz anders vorgestellt, weil sie wohl irgendwie ein Foto gesehen hat. Und dann frage ich mich so, war es pure Enttäuschung oder?
Machst du das eigentlich, wenn du Podcast hörst? Willst du dann immer wissen,
nein.
wie der Mensch...
Nee,
ne? Das macht
nein,
ganz viel kaputt.
Nein, ich arbeite ja ganz viel mit Ton und Audio
ja.
und mit Stimme. Genau, und das kann bei mir natürlich nicht, aber es kann ganz
das
viel
kann
zerstören. Ist ja
kann.
Klar, Mann.
Ich habe ja... Das war so witzig, als du mir vorgeschlagen worden bist als Co-Moderator.
Ach, so war das?
Ja, ja.
Das habe ich nie erfahren.
Ja,
gab's und, so ein Casting? Gab's noch andere Fotos?
Nee, aber das war so witzig, weil, weißt du, woher ich deine Stimme kannte?
Nein.
Du hast auf dem Ersten oder auf dem ZDF, dann machst du so die Programmvorschau. Und um 19.15 Uhr
weißt du, was
alle
lustig
Tiere
ist?
Im Zoo oder irgendwie sowas.
Ja, ja, das ist aber
so
nicht
verrückt.
Im Ersten, sondern es ist im Dritten,
ach so,
im NDR-Fernsehen. Aber es gibt im Ersten einen, der klingt so wie ich.
Echt?
Mhm.
Nee, aber das warst du, weil ich war auf deiner Website damals und hab dann geguckt, was du denn so gemacht hast. Keine Ahnung, egal, cheers.
Oh, cheers.
Ja.
Ich hab ja schon was im Glas.
Der Wein der Woche.
Heute haben wir den Giuliano Prosecco Frisante DOC im Glas, also ein Perlwein aus Italien, genauer gesagt aus Norditalien. Frisante deshalb, weil das gute Gerät jetzt hier... sollte zumindest maximal 2,5 Bar Druck aufweisen. Alles, was darüber hinaus ist, wäre dann ein Spumante. Das ist jetzt aber ein Frisante. Kohlensäure bei Frisante auch wichtig, muss immer aus der Gärung stammen. Da gibt es ja so ein Ammenmärchen, dass die Leute immer erzählen, bei Frisante darf die Kohlensäure zugesetzt werden. Dem ist nicht so. Wenn Prosecco auf der Flasche steht, dann muss die Kohlensäure auch bei einem Frisante immer aus der Gärung stammen. Auf dem deutschen Markt gibt es oft so Perwein mit zugesetzter Kohlensäure, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Wäre sonst auch alles viel zu einfach und ich wäre arbeitslos. So, und die Rebsorte, die sich hinter Prosecco versteckt, ist immer Glera. Glera ist die weiße Rebsorte. Und du sagtest...
Die Prosecco-Sorte.
Früher hieß sie Prosecco. Also früher hieß die Rebsorte Prosecco. 2009 wurde sie aber umbenannt.
Warum?
Weil jetzt Prosecco in ein geschütztes Herkunftsgebiet ist. Und halt eben nicht mehr für die... Also Prosecco ist jetzt das geschützte Herkunftsgebiet.
So wie DOC. Champagner.
Richtig. Und Rebsorte ist Glera.
Wollen wir noch was sagen zum Giuliano Prosecco?
Noch mehr. Ja, also ist frisch, fruchtig, easy drinking. So wie man eigentlich vermutlich ein Prosecco Frisante erwarten würde. Ist mit einem Kronkorken ausgestattet und ist auch super, um also entweder solo zu trinken oder zu so Currygerichten oder sowas. Finde ich auch ganz nice. Oder zu vietnamesischen, thailändischen Küche. Oh. Also mit so ein bisschen Tofu und so passt das sehr, sehr gut, weil es ja auch diese Frucht hat, dieses Sprudelige, dieses leicht Sprudelige. Und... kann man aber auch super gut mit mischen. Also das soll jetzt also nicht abwertend klingen, aber es ist halt auch ein super Frisante, um sich zum Beispiel einen Spritz zu machen oder so. Ja.
Und heute sprechen wir, passend zum Prosecco, endlich mal wieder über Bella Italia, beziehungsweise genauer gesagt, wir sprechen über eine Rebsorte, Lou.
Ja.
Eine der wichtigsten aus Bella Italia.
Aber definitiv.
Sangiovese.
Ja. Yeah.
Wo kommt sie her? Wo wächst sie eigentlich? Welche typischen Weinstile gibt's mit ihr? Und zum Schluss auch noch mit dabei, Lou's Lifehack. Zu welchen 5 Gerichten passt Sangiovese besonders gut?
Jawohl.
Food Pairing as its best. Back to the roots. Wir haben gesagt, Sangiovese ist eine der wichtigsten Rebsorten Italiens, hast du bestätigt. Aber wo kommt sie genau her und vor allen Dingen, wo wächst sie denn überall?
Ja, da ist ja eh schon alles vorweggenommen.
Ja,
also Sangiovese ist eine der ältesten und weit verbreitetsten Rebsorten Italiens und hat ihren Ursprung vermutlich in der Toskana. Ich sag vermutlich, weil da gibt es ja immer auch bei den ganzen...
Streitereien, meinst du?
Ach, fürchterlich, ja. Also weltweit nimmt sie etwa 70.000 Hektar Rebfläche in Anspruch. Also dreimal Rheinhessen ungefähr. Und verteilt sich auf folgende Weinanbauländer beziehungsweise Weinanbaugebiete. Was möchtest du sagen?
Naja, weil man denkt ja immer, Sangiovese ist Italien, aber ist nicht immer Italien.
Nee, ich habe sogar schon Sangiovese aus Südafrika getrunken.
What?
Yes! Also Italien ist natürlich auf Platz 1, eh klar, ja. Also hauptsächlich aus Toskana, aus Umbrien, aus Kampanien. Dann Korsika.
Passt auch noch.
Dann wächst Sangiovese aber auch in Argentinien, zum Beispiel Mendoza.
Kann ich auch noch verstehen.
Echt?
Ja.
Okay. Dann aber auch in den USA, also zum Beispiel in Kalifornien, Washington State. Macht auch Sinn, oder? So waren viele Menschen so italienische Wurzeln. Dann Rumänien.
Rumänien?
Mhm. Australien, Chile und wie eben bereits erwähnt, Südafrika. South Africa.
Das ist schon ganz spannend, ne? Historisch dann auch mal zu gucken, wie sich so eine Traube über die Welt verteilt.
Voll.
Und warum? Ne? Da sind bestimmt geile Geschichten hinter.
Total.
Irgendeiner hat da mal so eine mitgenommen, hat sie da gepflanzt.
Ich bin hier jetzt hier.
Das ja, ist das so?
Ja.
Anders kann es ja nicht gewesen sein.
Ja.
Du hast gesagt, dass Sangiovese für einige der berühmtesten Weine Italiens verantwortlich ist. Wo ist denn Sangiovese überhaupt drin?
Ja, also, das wird jetzt ein bisschen wild. Also, Synonyme oder Weine, die nach der Herkunft, aber nicht nach der Rebsorte etikettiert werden, können ja ganz schön verwirrend sein. Haben wir schon öfters drüber gesprochen.
Absolut.
Also, Beaujolais gleich Gamay, ja. Meursault gleich Chardonnay. So. Und dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, dass wir mit den Synonymen starten.
Yes.
Wird aber auch nicht weniger kompliziert. Weil es für Sangiovese, weit über 80 Synonyme gibt. Und ja, als wäre das nicht schon verwirrend genug, gibt es auch noch etliche Mutationen der Rebsorte. Also lokale Varianten mit eigenständigen Namen, wie zum Beispiel Sangiovese Grosso oder Sangiovese Piccolo. Und die weisen sehr oft ganz eigene ampelografische Merkmale auf, also sehen anders aus. Also die Blätter sehen anders aus als der eigentliche Sangiovese. Die Beeren sehen anders aus und. So, und Das hat natürlich zur Folge, dass aus diesen Mutationen auch andere Stile entstehen. Also sind zwar irgendwie alle mit Sangiovese verwandt, aber es entstehen andere Stile.
Aber klar andere Stile,
ja,
ne?
Aber klar, ja, schon deutlich erkennbare Unterschiede. Wobei man auch sagen muss, ich meine, bei Sangiovese Grosso ist es so, dass dort DNA-technisch widerlegt werden konnte, dass es sich bei Sangiovese Grosso tatsächlich um eine ganz andere Mutation handelt. Also die ist, ich glaube, dass Sangiovese Grosso, das müsste man nochmal verifizieren, aber Sangiovese Grosso, mein letzter Wissensstand, wurde DNA-technisch widerlegt, dass er sich mit dem eigentlichen Sangiovese, also egal. Um das nochmal zusammenzufassen, wir haben nicht nur Herkünfte, ja, hinter denen sich Sangiovese versteckt, die man auf dem Etikett lesen kann. Wir haben auch weit über 80 verschiedene Synonyme und wir haben auch noch etliche Mutationen der Rebsorte. Das ist komplett crazy. Aber jetzt würde ich einfach mal der Einfachheit halber die 5 bekanntesten Synonyme bzw. Spielarten des Sangiovese nennen.
Bitte, ich liebe es einfach.
Ja, das ist erstmal der Morellino. Ja, also die Mutation ist der Sangiovese Morellino. Dann haben wir den Brugnolo Gentile. Brugnolo Gentile. Dann haben wir Sangiovese Grosso. Mhm. Wie gesagt, da weiß ich nicht genau. Also meines Erachtens nach ist es einfach nur noch ein Synonym. Es ist DNA-technisch, glaube ich, das gleiche wie Sangiovese. Okay. Dann haben wir den Sangiovese Piccolo und Niluccio.
Niluccio.
Niluccio, ja. Also Morellino di Scanzano, liest man ja auch ganz oft, ist Sangiovese. Okay. Morellino di Scanzano ist keine eigene Rebsorte, das ist Sangiovese.
Okay, wir haben es versucht, so ein bisschen zu schrinken.
Wir haben versucht, einfach mal hier was einfach zu starten in die Folge. Also ist aber uns doch herrlich gelungen.
Nochmal, Weine, die nach der Herkunft etikettiert sind. Mhm. Welche Herkünfte stehen denn für einen Wein aus Sangiovese?
Also zu den bekanntesten Herkünften, hinter denen sich immer Sangiovese versteckt, ist der Vino Nobili di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Chianti, eklar, oder? Mhm. Also Chianti ist nicht die Rebsorte, dahinter versteckt sich Sangiovese.
Yes.
Rosso di Montepulciano und Morellino di Scanzano. Ich denke, das sind die bekanntesten. Also, Montepulciano nicht mit Montepulciano verwechseln bitte an dieser Stelle auch, weil Montepulciano ist doch nochmal eine andere Nummer. Also, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Chianti, Rosso di Montepulciano und Morellino di Scanzano. Jetzt habe ich eine Spaghetti im Mund.
Aber es sind eigentlich immer andere Stile dann, ne? Also
es sind
andere Herkunft, andere Stile.
Ja, natürlich. Also, richtig. Also immer, wenn wir etwas nach der, im Grunde genommen, wir haben 3 Möglichkeiten, einen Wein zu etikettieren mit Fantasienamen, nach Rebsorte, nach Herkunft. Und wenn ich den Ansatz wähle, meine Weine nach der Herkunft zu etikettieren, dann soll halt eben der Wein auch die Herkunft repräsentieren. Wenn ich hingegen rebsortentypische Weine machen möchte, wo die Herkunft vielleicht auch wichtig ist, aber nicht in der ersten Reihe tanzt, dann etikettiere ich nach der Rebsorte. Das ist normalerweise der Fall und hier natürlich insbesondere, also ein Chianti ist eine ganz andere Nummer als ein Brunello. Mhm. Ne? Das ist preislich aber auch, sondern also es ist nicht nur geschmacklich, sondern preislich auch eine ganz andere Nummer. Ja.
Übrigens, Brunello di Montalcino, wie du so schön gesagt hast, dazu haben wir passenderweise auch einen Lexikon-Eintrag heute bei dir und das schauen bzw. hören wir uns dann am Ende dieser Folge nochmal zusammen an. Jetzt wichtiger, was ist das Typische an Sangiovese? Also woran erkennst du jetzt oder wer auch immer es dann tut, Sangiovese in einer Blindverkostung?
Also für mich ist es diese ausgeprägte Säure und oft sehr, für mich zumindest, angenehme Tanninstruktur und dieses leicht rustikale so. Ich finde, Sangiovese hat immer so was leicht rustikales und dieser markante Duft nach Tomaten.
Oh, spannend. Also nicht rustikal wäre es auch für mich nicht nur beerig, sondern eben auch so Gemüse.
Ja, schon. Mhm. Und mal ist es der Geruch so nach Tomatengrün, also dieses Rispen. Mhm. Kennst du ja, wenn du so frische Tomaten kaufst und riechst an den Rispen? So
mach
dieses
ich ganz
Grüne.
Oft. Ich reiß
ja,
auseinander.
Genau. Dieses Grüne der Tomaten. Mal ist es aber auch der Geruch nach der puren Tomate, der puren Fleischtomate. Mhm. Und oft ist es auch dieses konzentrierte Tomatige, was wir zum Beispiel von Tomatenmark kennen, wenn du so ein Glas Tomatenmark aufdrehst. Das ist für mich Sangiovese pur. Außerdem typisch für Sangiovese sind aber auch Aromen von Thymian, Oregano, so ein bisschen Rauch, vielleicht auch sowas Toniges, Kirsche und oft auch sowas Balsamisches, also so Balsamico-Essig, manchmal auch so ein bisschen Espresso. Und dann ganz oft verwirrend, weil dann wiederum leicht zu verwechseln mit Cabernet Franc, ist so dieser Geruch nach gerösteter Paprika und so ein bisschen Pfeffer. Das hat man schon, also ich hatte das schon sehr oft bei Sangiovese. Und je länger ich dann überlegt habe, also im ersten Moment hatte ich dieses Tomatige, dieses Tomatenmarkige und war so, das ist Sangiovese. Und je länger der Wein dann im Glas geblieben ist, desto unsicherer wurde ich und war dann so, boah, das könnte auch Cabernet Franc sein. Aber ich sag immer, der erste Eindruck ist der richtige. Und damit sollte man auch gehen, wenn man jetzt beispielsweise in der Prüfung sitzt. Man muss es halt nur argumentieren, ne? Mhm. Also ich würde es im Kopf immer argumentieren. Es könnte auch Cabernet Franc sein, aber ich gehe davon aus, dass es Sangiovese ist, weil das so markant ist und es keine andere Rebsorte gibt, die dieses Tomatige eigentlich hat.
Wo wir eben bei diesen leckeren Tomaten waren. Wir kommen jetzt mal zu den 5 Top-Gerichten, die deiner Meinung nach immer mit Sangiovese funktionieren.
Ja, also klassisches toskanisches Gericht, das perfekt zum Beispiel mit einem Brunello funktioniert, ist zum Beispiel so ein Bistecca alla Fiorentina. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also, weil einfach Fleisch mit ein bisschen Fett auch einfach die Struktur und die Tiefe des Weins pusht. Mhm. Also die pushen sich gegenseitig. Also der Wein profitiert vom Fleisch, das Fleisch profitiert vom Wein. Also Fleischgerichte zu einem Brunello, mega.
Bistecca alla Fiorentina. Mhm. Erklär das nochmal.
Im Grunde genommen ist es ein T-Bone und es wird einfach auf den Grill gehauen. Und das passt natürlich hervorragend zu Brunello.
Pure. Ich,
ja, mega gut.
Super lecker. Mhm. Guck mal, da liegen auch schöne Tomaten. Da, siehst du?
Ja, siehst du wohl.
Na klar.
Dann Pasta mit Tomatensoße. Mhm. Ja, also klassische Tomatensoße, weil die hohe Säure des Sangiovese die Säure der Tomatensoße eigentlich ganz gut ausgleichen kann. Also Säure plus Säure und hebt, und die Säure der Tomatensoße hebt wiederum die Fruchtigkeit des Sangiovese in den Vordergrund, gerade bei so, ich sag jetzt mal, einfacheren Tischwein wie dem Chianti. Das kann sehr, sehr gut harmonieren. Vielleicht hat man da noch so ein bisschen Frucht im Chianti oder gibt der Tomatensoße ein Löffelchen Zucker dazu. Das ist einfach, dass man da auch noch so eine puffernde Komponente hat. Aber Säure und Säure funktioniert, wenn du puffernde Komponenten hast, immer sehr, sehr gut. Und Sangiovese mit Tomatensoße ist natürlich ein Heimspiel und da kann man echt wirklich drauf vertrauen. Dann Pizza Margarita, ja, auch super Begleiter zu Sangiovese. Ich würde auch eher so einen einfacheren Wein wählen, wie zum Beispiel einen Chianti mit diesem Schattenmorellen, kirschigen Duft eher, also easy drinking, leicht gekühlt zur Pizza, perfekt. Lasagne, ne, auch wieder Tomate, Gluten, Weizen und halt eben dann, oft hast du ja noch dann so eine richtig, richtig, das ist eine richtig gute Bolo, die du dazwischen schichtest, ne?
Das aber kann, schon deftig und heftig, ne?
Genau, da würde ich dann auch eher zu so einem Rosso di Montepulciano tendieren, der ein bisschen kräftiger, ein bisschen rustikaler ist, damit halten kann. Und ganz klassisch natürlich für Italien sind halt auch eben Wildgerichte, also zum Beispiel so ein Wildschwein-Ragout, das ist ein traditionelles toskanisches Gericht und das passt auch super gut zu gereiften Sangiovese. Mhm. Ja, also das ist mega gut.
Weil ja Wild nochmal so ein ganz eigenes Aroma hat. Auch,
Aber das passt wirklich sehr gut zu einem Brunello oder so, ja.
Bella Italia, Bella Sangiovese. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Sangiovese ist, hast du gesagt, eine der bekanntesten Rebsorten Italiens. Mhm. Stammt grundsätzlich aus Italien, wächst aber noch in vielen anderen Ländern.
Ja.
Argentinien, haben wir gesagt, USA ist mit dabei, Rumänien hast du genannt. Weltweit nimmt so 70.000 Hektar Rebfläche in Anspruch.
Mhm, dreimal Rheinhessen ungefähr, ja.
Dreimal Rheinhessen.
Und es gibt so viele Synonyme. Ups.
Ja. Das, was Sangiovese unter anderem so interessant macht, sind viele verschiedene Spielarten dieser Rebsorte, die oft zu ganz eigenen Stilen, zu ganz eigenen Weinen führen. Aber irgendwie führen sie dann auch alle noch zu Sangiovese. Mhm. Und zu den bekanntesten Weinen, hinter denen sich Sangiovese verbirgt, zählen, habe ich aufgeschrieben, Vino Nobile de Montepulciano, Brunello, reden wir gleich noch drüber, de Montalcino, Chianti Rosso di Montepulciano oder Morellino.
Ja, Morellino di Scanzano. Ja.
Und typisch, hast du gesagt, ist eine kräftige Tanninstruktur.
Ja, und Säurestruktur. Also Sangiovese ist eine Rebsorte, die viel von Haus aus viel Säure mit sich bringt. Und für mich typisch ist, oder ein Erkennungsmerkmal für mich bei Sangiovese ist einfach dieser Duft nach Tomate.
Und nicht nur rot, sondern auch nach diesem grünen Rispen.
Genau. Also alle Teile der Tomate und vor allem verschiedenste Verarbeitungsstadien der Tomate, also Tomatenmark inbegriffen. Ja.
Und genau das macht ihn zu einem unheimlich guten Begleiter zu Tomatengerichten.
Ja, frei nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gerne. Also das, was ich im Wein habe, passt, also das, was ich aromatisch im Wein habe, passt dann auch ganz oft zu den eigentlichen Aromen, die wir wiederfinden in Lebensmitteln. Ne?
Wäre also auch passend zu einer guten Tomate Mozzarella.
Müssen wir mal ausprobieren, weil bei Tomate Mozzarella, gut, bei Margherita hast du es ja auch, aber so, das ist ein Kuhmilchprodukt im Grunde genommen, ne? Also da müsste
das kontert das wahrscheinlich wieder ein bisschen.
Ja, Kuhmilchprodukte, weil du hast ja bei der Pizza Margherita, hast du wieder die puffernde Komponente in Form von Teig, Salz, Öl, alles drum und dran, und bei Tomate Mozzarella, das ist A, die rohe Tomate, ne? Es ist keine schon verarbeitete Tomate. Das kann ganz oft mit der Säure im Wein kollidieren. Also es passt gut zu tomatenbasierten Gerichten, aber die Tomate sollte verarbeitet sein.
Die Tomate ist ja eine der Gemüsesorten, die gekocht noch gesünder wird als
wirklich?
Roh.
Wirklich? Das wusste ich nicht.
Ja, ist echt so.
Ach, verrückt.
Ich habe mal nachgeschlagen. Lyocypin ist der Nährstoff. Ah. Der wird verändert während des Kochvorgangs der Tomate und ist ein starkes Antioxidant. Und das entsteht dann erst, genau, dadurch, dass du eine Tomate ein bisschen schmorst.
Extra Wissen mit Jonas.
Ja, manchmal.
Manchmal hast du so Momente, ne?
Ja, manchmal macht's pling.
Pling.
So, zusammengefasst haben wir und versprochen haben wir beide auch, das Weinlexikon holen wir raus. Heute ja. Bevi
Brunello di Montalcino.
Luz Weinlexikon.
Brunello di Montalcino, wie ihr euch nach Hören dieser Folge sicherlich denken könnt, ist ein sortenreiner Sangiovese aus der Gemeinde Montalcino in Italien, genauer gesagt in der Toskana. Und er zeichnet sich durch eine durchaus kräftige Tannin- und Säurestruktur aus. Und ein guter Brunello kommt im Grunde genommen erst nach ein paar Jahren der Lagerung so richtig in Fahrt. Also das ist kein Wein, den du ein halbes Jahr nach der Abfüllung dir einfach knallst. Also das ist halt, der hat viel zu viel Kraft, viel zu viel Power. Chianti, haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, der ist im Vergleich oft eine Cuvée. Also der darf neben Sangiovese auch noch andere Rebsorten enthalten, wie zum Beispiel Canaiolo oder auch internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder auch, ich weiß gar nicht, was da noch. Ich glaube, Merlot darf auch mit drin sein. Und Chianti-Weine sind auch hier wieder im direkten Vergleich zu Brunello wesentlich zugänglicher, leichter auch und durchaus auch fruchtbetonter als ein Brunello.
Mhm.
Ja.
Sangiovese ist unser Star heute gewesen, ne?
Yes.
Bella Italia. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns sie einfach, die Fragen. Könnt ihr per E-Mail machen. cheers@edeka.de. Ihr könnt sie einfach hier in die Shownotes schreiben, aber ihr könnt auch auf Instagram schreiben. Cheers gibt's auch bei Instagram. Schreiben. Und Lu beantwortet das alles.
Ich beantworte das alles. Ja. Schickt mir eine Frage rüber. Ich kümmere mich.
Du, ich freue mich auf nächste Woche.
So, bis nächste Woche, Herr Jonas.
Frau Lu, tschüss.
Cheers.
Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.